1999, Praha 2, Tschechische Republik.
Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlová zu den aktuellen Nachrichten. Das tschechische Kabinett hat heute den Vertragsinhalt über den Ankauf von 24 Jagdflugzeugen des Typs JAS-39 Gripen verabschiedet. Dem Sprecher des Verteidigungsministeriums Milan Řepka zufolge war der Beschluss der Regierung einstimmig. Die ersten Überschallflugzeuge könnten die Soldaten im Oktober 2004 übernehmen. Am 24. April sollen die Abgeordneten über die Finanzierung des fast 77 Milliarden Kronen schweren Geschäftes entscheiden. Das tschechische Kabinett befasst sich heute des Weiteren mit dem Projekt einer neuen Kampagne gegen den Rassismus. Diese soll sich diesmal vor allem auf die Schüler der Mittelschulstufe konzentrieren, die nach Meinung von Soziologen direkt beeinflusst werden können. Das Projekt sieht unter anderem Diskussionen der Mittel- und Hochschulstudenten mit Angehörigen der ethnischen Minderheiten und mit Flüchtlingen vor. Die Kosten seiner Realisierung belaufen sich auf 6 Millionen Kronen, das entspricht ca. 200.000 Euro. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat dem Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, dem italienischen Admiral Guido Venturoni, heute den Staatsorden des Weißen Löwen übergeben. Der höchste tschechische Staatsorden wurde ihm auf Vorschlag der Regierung von Staatspräsident Václav Havel verliehen. Venturoni kam heute in Prag zudem mit dem Generalstabschef der tschechischen Armee Jiří Šedivý zusammen. Eine Meldung der Nachrichtenagentur ČTK zufolge tauschten sich beide Militärs über die aktuellen Operationen der NATO sowie über Fragen der geplanten Erweiterung der Allianz und die Reform der tschechischen Armee aus. Zur Sprache sei auch das Verhältnis der Europäischen Union bzw. der NATO zu Russland gekommen, hieß es. Der tschechische Staatssekretär Pavel Telička setzt heute in Brüssel die Beitrittsverhandlungen mit den Botschaftern der 15 EU-Staaten fort. Zu erwarten ist hierbei seine Zustimmung zum Abschluss des Kapitels Regionalpolitik, wohingegen Telička den Abschluss des Kapitels Institutionen zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen wird. Bei diesem Kapitel geht die EU von dem im Jahre 2000 beim Gipfel von Nizza beschlossenen Dokument aus, das Tschechien 20 Mandate im künftigen Europaparlament einräumt, wogegen vergleichbar große EU-Mitglieder über 22 Mandate verfügen sollen. Im Atomkraftwerk Temelin wurden am Wochenende die Reparaturen im nichtnuklearen Teil des ersten Reaktorsblocks abgeschlossen und circa Mitte dieser Woche soll die nukleare Kettenreaktion wieder eingeleitet werden. Der Pressesprecher des Atomkraftwerkes Milan Nebesář hat heute mitgeteilt, dass binnen weniger Tage, in denen das Personal die Leistung des Reaktors schrittweise erhöhen wird, der Generator wieder an das Versorgungsnetz angeschlossen wird und die Tests der letzten Phase der energetischen Inbetriebnahme beendet werden. Die südmährische Metropole Brno-Brünn wird im Juni aufgrund von mehreren mit dem Thema Design verbundenen Veranstaltungen zur Hauptstadt der visuellen Kommunikation. Vom 18. Juni bis zum 20. Oktober wird dort die 20. Biennale Brno, eine internationale Ausstellung des grafischen Designs, stattfinden. Soweit die Nachrichten, durch das Tagesecho für Zünen Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie unter anderem die folgenden Themen vorbereitet. Die Vorsitzenden des tschechischen Parlamentspartner haben eine Erklärung zu den sogenannten Benesch-Dekreten ausgearbeitet. An die 100.000 tschechische Schüler legen am Montag Aufnahmeprüfungen für Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsschulen ab. Und der Tag der Erde wird republikweit gefeiert. Der Text einer gemeinsamen Erklärung der tschechischen politischen Repräsentanten zu den Benesch-Dekreten ist fertig. Auch das eine Seite umfassende Dokument haben sich am Freitag die Vorsitzenden aller fünf Parlamentsparteien geeinigt. Margareta Maurova berichtet.
Die Benesch-Dekrete werden nicht aufgehoben. Sie gehören jedoch der Vergangenheit an und können heute nicht mehr geltend gemacht werden. In diesem Sinne lautet eines der Prinzipien der gemeinsamen Erklärung, der Vorsitzende der fünf Parlamentsparteien, die sich darauf während ihres gemeinsamen Treffens mit Außenminister Jan Kavan am Freitag geeinigt haben. Der Text wird nun von den Parteiführungen erörtert und am kommenden Donnerstag sollen die Abgeordneten in einer Plenarsitzung darüber abstimmen. Der sozialdemokratische Parteichef Wladimír Špidla dazu.
Ziel je, aby sněmovna jakožto reprezentant
Ziel ist es, dass das Abgeordnetenhaus als Repräsentant des politischen Willens des gesamten tschechischen Staates einen deutlichen Standpunkt zu dieser empfindlichen Sache zum Ausdruck bringt.
Außenminister Jan Kavan betonte, dass die Tschechen keine Enteignungen fürchten müssen und andererseits, dass Europa keine Angst vor der Tschechischen Republik haben müsse. Ihm zufolge entsende das Dokument zwei Signale.
Uklidnit naše občany, že se nic nemění, jejich majetek není v ohrožení.
Erstens beruhigt es unsere Bürger, dass nichts geändert wird, dass ihr Besitz nicht bedroht ist und niemand die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs anzweifelt. Und das zweite an das Ausland gerichtete Signal ist, dass wir keine Gesetzgebung haben, die neue Rechtsverhältnisse schaffen würde. Unseren EU-Beitritt verhinderte im Widerspruch zu den acquis communautaire stünde, jemanden gefährden oder diskriminieren würde.
An der Vorbereitung des Dokuments haben sich vom Anfang an auch die Kommunisten beteiligt. Das heißt, dass es mit der Unterstützung aller wichtigen politischen Kräfte im Lande entstanden ist. Der kommunistische Parteichef Miroslav Grebeníček.
Všichni hlavní aktéři se podíleli na tomto dokumentu.
Alle Hauptakteure haben sich am Dokument aktiv beteiligt. Ich gestatte mir sogar zu sagen, dass es offenbar zu einem gegenseitigen Respekt und Entgegenkommen bei der Beurteilung von Details kam.
Sollte der Text keine wesentlichen Korrekturen erfahren, wird das Abgeordnetenhaus erklären, dass die Dekrete als Folge der Niederlage des Nazismus entstanden seien. Die Nachkriegsgesetze und Dekrete seien in der Zeit nach deren Annahme realisiert worden und heute können auf deren Grundlage keine neuen Rechtsverhältnisse entstehen. Die Rechts- und Besitzverhältnisse, die daraus folgten, seien nicht anzweifelbar, unberührbar und unveränderbar.
Mehr als 100.000 tschechische Schüler fieberten am heutigen Montag einem Ereignis entgegen, das über ihre weitere schulische Laufbahn entscheidet. Den Aufnahmetest an den sogenannten Mittelschulen, der Fortsetzung der neunjährigen Grundschule. Silja Schultheis berichtet.
Nachdem sie 9 Jahre lang pflichtmäßig die Grundschule Základní škola absolviert haben, stellt das tschechische Schulsystem die nunmehr ca. 15-jährigen Schüler bzw. deren Eltern vor folgende Alternativen. Sie können es bei den 9 Pflichtjahren bewenden lassen und keine weitere Schule besuchen. Oder aber sie stellen sich der Aufnahmeprüfung an einer sogenannten Mittelschule, worunter hierzulande sowohl Gymnasien als auch Fachüberschulen und Berufsschulen verstanden werden. An die 1600 solcher Mittelschulen luden am Montag landesweit zur Absolvierung der viel gefürchteten Aufnahmeprüfungen ein. Dabei verhält sich wie bereits in den vergangenen Jahren die Zahl der zur Verfügung stehenden Lehranstalten der 3 genannten Schultypen unproportional zur Zahl der Bewerber an der jeweiligen Schule. Denn nach wie vor stellt der Staat bei weitem nicht genügend Gymnasien zur Verfügung, um der Bewerberzahl auch nur annähernd gerecht werden zu können. Jeder Zweite muss hier mit einer Absage rechnen. Umgekehrt werden vom Schulministerium Berufsschulen großzügig dotiert, deren Klassen mangels Nachfrage vielfach halb leer bleiben. An einigen Lehranstalten kam es bei den Aufnahmeprüfungen diesmal zu einer im Vergleich mit den Vorjahren veränderten Wissensabfrage, wie der Direktor des Gymnasiums in Benešov bei Prag, Zdeněk Zahraniček, erklärt.
Die Tests werden zwar wieder schriftlich sein, aber diesmal handelt es sich um Multiple-Choice-Tests, wo die Schüler aus mehreren Antworten die richtige auswählen müssen. Eine weitere Neuerung ist, dass es zusätzlich zu den traditionellen Fächern Mathematik und Tschechisch diesmal einen dritten Test geben wird, mit der Bezeichnung Allgemeine Studienvoraussetzungen.
Einige private Schulen machen hingegen vielfach statt dem Wissensstand die psychologische Verfassung der Schüler und deren Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, zum ausschlaggebenden Kriterium für die Aufnahme. Mit den Ergebnissen können die Schüler spätestens in 5 Tagen rechnen. In den meisten Fällen jedoch werden sie bereits am selben Tag oder am Tag nach den Tests in den Schulen ausgehängt. Wer durchgefallen ist, kann am 9. Mai an einer weiteren Schule sein Glück versuchen, sofern er sich vorher angemeldet hat.
Im Jahre 1970 organisierten amerikanische Studenten Proteste und Demonstrationen zur Durchsetzung von Umweltschutzgesetzen und riefen damit den sogenannten Tag der Erde ins Leben. Dieser wird heutzutage in über 130 Staaten gefeiert. Seit 1990 begeht man ihn auch in der Tschechischen Republik. Olaf Barth berichtet über die diesjährigen Aktionen.
Der Den Zemlje, wie er hierzulande heißt, soll jeden Einzelnen an seine Verantwortung für den Zustand der Umwelt und für die Zukunft des blauen Planeten erinnern. Die großen Umweltschutzorganisationen dieses Landes nehmen ihren Teil der Verantwortung ernst. Schon traditionell organisiert man bei den Djeti Zemlje, Kindern der Erde, eine Abfallsammelaktion in dem Naturschutzgebiet Český Krás, böhmischer Karst unweit von Prag. So auch am vergangenen Wochenende. Den Pressesprecher von Djeti Zemlje, Michal Stingl, fragte ich, wie es denn um die Beteiligung der Bevölkerung an solchen Aktionen zum Tag der Erde bestellt sei.
To my jsme si vyzkoušeli teďka vlastně na vlastní kůži o víkendu.
Das konnten wir am Wochenende bei den Aufräumarbeiten in Český Krás an der eigenen Haut spüren. 15 Schulen, Gemeindeverwaltungen und außerdem einige Bürgerbewegungen des Gebietes haben sich daran beteiligt. Wir machen das schon seit 5 Jahren, aber in diesem Jahr haben das die betreffenden Gemeinden eigentlich selbst organisiert. Und das war ein voller Erfolg. Die Leute beginnen selbst aktiver zu werden. Hier sehe ich einen positiven Trend in Tschechien. Früher haben die Leute gefragt, was macht ihr? Heute fragen sie, was können wir tun?
Auch die Umweltschützer von Arnika hatten bereits für das Wochenende etwas vorbereitet. Deren Vorsitzender Vladimir Kalik erläutert.
In Děčín-Tečín hat Arnika am Samstag einen Informationstag mit Ausstellungen, Wettbewerben, Präsentationen verschiedener Handwerke sowie Musik- und Theateraufführungen veranstaltet. Der Besucherandrang war wirklich erstaunlich groß.
Karlik weist darauf hin, dass Arnika anlässlich des Tages der Erde auch die Kampagne zur Verwendung von Recyclingpapier in den tschechischen Behörden eröffnet habe. Denn
die Behörden verwenden nur sehr selten Recyclingpapier zum Kopieren oder Drucken, denn es heißt, es sei weniger qualitativ, was aber längst nicht mehr den Tatsachen entspricht.
Auch die tschechische Greenpeace-Vertretung nutzte den Earth Day, um erneut auf Missstände bei dem Chemiekonzern Spolana in Neratovice an der Elbe hinzuweisen. Kampagnenleiter Jan Haverkamp.
Wir haben den Tag der Erde als Anlass genommen, dem Management von Spolana nochmal darauf hinzuweisen, dass die dioxinverseuchten Gebäude immer noch Dioxin nach den Luft lecken und dass einen mit sehr großen Mengen Quecksilber vergifteten Teil Spolanas immer noch bedroht wird durch ein 20-jährigen Hochwasser. Obwohl den Management von Spolana die letzten Monate Maßnahmen getroffen hat gegen die Überflutung von einem der dioxinverseuchten Gebäude, hat man noch keine Aufmerksamkeit gegeben an die anderen akuten Gefahren, die auch drohen von Spolana. Diesen haben auch natürlich einen direkten Einfluss auf die mögliche Verseuchung der Elbe. Und wir rufen wirklich den Management anlässlich Tag der Erde auf, letztendlich mal guten Schlussfolgerungen zu ziehen aus den Erfahrungen, die die letzten Monate gemacht haben, auch in die ganzen Dioxinaffäre.
Zum Abschluss unseres Tagesechos möchten wir Sie über 2 herausragende Kulturereignisse dieser Tage informieren. Am Samstag wurden in der Prager Stadtbibliothek die Preise des neuen literarischen Wettbewerbs Magnesia Litera verliehen. Mit dem Hauptpreis wurde das Buch Böhmische Dörfer von Jürgen Serke ausgezeichnet, das sich mit dem Schicksal deutschschreibender Autoren in den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert befasst. Über das Buch werden wir Sie in unseren Sendungen demnächst noch ausführlicher informieren. Zum ersten Mal stellte sich in Prag der amerikanische Regisseur, bildende Künstler, Architekt, Schauspieler und Tänzer Robert Wilson vor, der durch seine höchst stilisierte Auffassung der Theaterkunst berühmt geworden ist. Unter Wilsons Regie wurde nun im Prager Nationaltheater die weniger bekannte Oper Schicksal von Leoš Janáček aufgeführt. Die Oper, die der Komponist 1904 nach seiner berühmteren Oper Jenufa in einer für ihn künstlerisch sowie menschlich komplizierten Zeit schrieb, wurde erstmals 1958 in Brünn inszeniert. Wegen des komplizierten Librettos, in dem Janáček auch autobiografische Motive verarbeitet hat, wurde die Oper fast nie gespielt. Regisseur Robert Wilson schuf nach Meinung der Musikkritiker mit seiner Schicksalinszenierung ein überwältigendes Werk, dessen Schwerpunkt auch die Ebene des visuellen Wahrnehmens übertragen wurde. Die Vorstellung rief eine außerordentlich positive Reaktion des Publikums hervor. Von den Sängern wurde vor allem die international berühmte tschechische Operndiva Eva Urbanová gelobt, die sich in der Rolle der wahnsinnigen Mutter der Hauptheldin der Oper vorstellte. Hören Sie jetzt eine Kostprobe aus der Oper Schicksal von Leo Janáček. Mit der Kostprobe aus der Oper Schicksal von Leo Janáček ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit der Sendereihe heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere heutige Sendung widmen wir einem der bekanntesten tschechischen Komponisten der Gegenwart, der am kommenden Sonntag seinen 70. Geburtstag feiern wird. Die Rede ist von Marek Copeland, der besonders in Deutschland seit den 60er Jahren bekannt und viel geachtet ist. Doch so viel Erfolg Marek Copeland im Ausland hatte, da er nie Parteimitglied war, machte man es ihm in der Heimat stets schwer. So war es auch schon zu seinen Studentenzeiten an der berühmten Prager Akademie der musischen Künste AMU.
Ich hatte immer so einen schwarzen Fleck auf dem Stirn, weil ich kam aus dem französischen Gymnasium in die Akademie, nicht? Und stand immer unter dem Verdacht, dass ich ein Bourgeois-Typ bin, nicht? Und ob ich genug musikalisch bin, weil damals musste man gut mit den Volksliedern und Massenliedern umgehen können, ja. Aber das hat sich dann relativ verbessert, nicht? Und ich konnte nach dem Studium dann eine Stelle eines Redaktoren im Staatsverlag, Redakteur für und Lektor für zeitgenössische Musik bekommen.
Also Sie haben sich da durchgesetzt durch die schwierige Anfangszeit und auch in den Folgejahren dann. Und ich habe gelesen, ab 63 haben Sie auch im Ausland den Durchbruch geschafft. Das bekannte Novak-Quartett hat Ihre Werke gespielt. Sie waren dann auch auf Auslandsreisen, auch in Westdeutschland häufig, haben sozusagen hier in der Tschechoslowakischen Republik damals noch auch dann einen Aufstieg gemacht, Karriereaufstieg, haben ein Stipendium in Westdeutschland in Berlin bekommen und sind dann aber während der Zeit der Normalisierung eigentlich schon wieder zurückgegangen in die Tschechoslowakei, ja. Was andere Kollegen ja nicht gemacht haben.
Wie kam das? Ja, der Aufstieg, also ich bin mit einigen Kollegen nicht in eine Opposition sozusagen gerutscht, gleich mit der neuen Musik, mit diesem neuen Stil. Das war schon offensichtlich, weil der Komponistenverband war ziemlich konservativ und im Bereich Musik hat sich sehr wenig so bewegt im Vergleich mit Film. Ich spreche über die 60er Jahre, nicht die berühmte 60er Jahre. Ich war dann künstlerischer Leiter des Ensembles Musica Viva Bragensis und wir sind sehr oft nach Ausland gereist und es stimmt, das Novak Quartett hat zwar einen Durchbruch mit meinem dritten Streichquartett und dann in Köln. Die Leute waren total überrascht, dass man auch in Prag schon diese Musik schreibt. Und dann war ich in Darmstadt und dann bekam ich ein Angebot vom Südwestfunk, von dem Chef, damaligen Chef, Professor Dr. Strobel. Das war eine große Persönlichkeit. Und also das war wirklich ein großes Erlebnis für mich und sehr wichtig. Und ja, dann waren die Tournees des Ensembles, nicht nur dann Deutschland, auch Frankreich, Spanien und Italien und so weiter. Ja, aber leider, das hat nicht lange gedauert. Und nach der Rückkehr aus Berlin, wo alle anderen Tschechen in Emigration geblieben waren, also ich bin zurückgekommen. Ich war so naiv, ich wollte nicht glauben, dass es so lange dauern könnte.
Und Sie haben das, wie Sie gerade sagten, gar nicht geahnt. Sie haben sich das nicht so vorgestellt, dass Sie zurückkommen würden, aufgrund Ihrer Nicht-Parteiangehörigkeit und Ihrer, sagen wir mal, nicht linienkonformen Art Musik zu machen, dass Sie aufgrund dieser Tatsache derart dann verfolgt werden.
Ja, das habe ich nicht geglaubt, ja. Ja, dann ging es noch die ersten 3 Jahre. Wie ich schon erwähnt habe, das war eine massive Unterstützung aus dem Ausland, ja. Und ich bin wirklich dankbar. Trotzdem, dann musste ich eine Stelle suchen und plötzlich war mir klar, dass ich vielleicht zum Chauffeur werden müssen oder. Und dann ein Glück, dann bekam ich eine Stelle eines Korrepetitoren der Tanzabteilung an einer Musikschule für Kinder. Dort bin ich 15 Jahre geblieben.
Und das war aber auch die Zeit Ihres größten Schaffens dann.
Ja, auch.
Ihre Werke wurden hier nicht gespielt,
sondern gar nicht. Teil das war Verbot, total Verbot. Erst mit den 80er Jahren hat sich die Lage verbessert, nicht etwas. Also, das dann, ich war eigentlich einer der letzten, fast der letzte, der in den neuen Komponistenverband dann aufgenommen wurde. Ja, das war 84. Und trotzdem habe ich bis 89 immer so Konflikte und keine Zusammenarbeit sozusagen.
Sie hatten aber die Erfolge schon im Ausland und Sie sprachen zu der Zeit hervorragend Deutsch. Haben Sie da nie in Erwägung gezogen, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich weg, jetzt wandere ich
aus? Das war schon zu spät dann, ja. Und auch wegen der Kinder nicht. Und das konnte ich ganz sehr leicht machen in Berlin nicht. Also ich habe mich nicht dazu entschieden. Wegen der Familie und alles hat eine innere Logik oder so. Ja. Es war natürlich unangenehm. Ich kann auch das Gefühl haben, ich habe viele Jahre verloren, weil ich war nie und mein Vater, meine Familie nie identisch mit Kommunismus. Und es hat sich gelohnt. Also dann kam doch der Augenblick, nicht?
Der Augenblick kam und das war für Sie ja sicherlich auch ganz persönlich eine große Befreiung und bedeutete für Sie auch einen neuen Job, sage ich jetzt mal. Sie haben für den Präsidenten gearbeitet,
ja, ja.
89. Können Sie das mal erzählen?
Ja, das war so, das war natürlich die goldene Zeit, nicht? Wenn der Präsident brauchte Leute, zu denen er Vertrauen haben konnte, nicht? Man hat dann schließlich auch jemanden gesucht, der sich für Musik kümmern könnte. Und so bin ich in der Präsidentenkanzlei so 18 Monate tätig und das bleibt auch unvergesslich. Also ich habe den Präsidenten natürlich persönlich noch aus den 60er Jahren gekannt. Ich habe zwar persönlich die Charta nicht unterschrieben, Charta 77, jedenfalls waren wir irgendwie immer im Kontakt mit Leuten aus diesen Kreisen, nicht?
Ja, und dann haben Sie schon gesagt, Sie haben dann an der AMU eine Professur erhalten und sind seitdem dort. Heute unterrichten Sie auch immer noch, obwohl Sie eigentlich schon im Alter sind, in der Sie Rente genießen könnten. Das macht Ihnen nach wie vor eine riesige Freude, nehme ich an.
Ich fühle mich bis jetzt fähig, also das zu machen, also solange es möglich wird, dann, weil ich hätte es nie vorher machen können. Auch eine Voraussetzung für diese Karriere war immer die Parteigenossenschaft.
Also Sie holen jetzt auch ein bisschen nach, was Sie in den 20 Jahren davor
nicht. So ist das. Und das wiederhole ich immer. Das macht mir wirklich Freude. Und es ist also nicht so einfach zu unterrichten, besonders in unserer Zeit des Postmodernismus, also wo die stilistischen Linien nicht gegeben sind. Also heute sind wir so großzügig bis zu viel, meiner Meinung nach.
Da würde ich noch die Frage anschließen, reisen Sie eigentlich noch öfter auch ins Ausland dann zu irgendwelchen Tourneen? Oder?
Nein, das werden Sie vielleicht nicht glauben, aber es ist so, ich habe den Eindruck, dass paradoxenweise die Zahl der Kontakte ist zurückgegangen, obwohl wir die Freiheit zum Reisen haben und so, aber es scheint mir, dass die Kulturen sich irgendwie für sich ein bisschen verschlossen haben. Jedenfalls die tschechische Musik ist total vernachlässigt, also als ob Prag überhaupt nicht existierte.
Da würde mich jetzt gerade interessieren, weil wir vorhin schon mal den Vergleich hatten zum tschechischen Film. Der tschechische Film erlebt ja gerade eine Renaissance wieder, auch im Ausland, mit Sviarak, Žižek und so weiter. Das ist bei der Musik im Moment gar nicht der Fall.
Nein. Es gibt einen jungen Komponist, Martin Smolka, der hat eine schöne Karriere gemacht jetzt in den letzten 5 Jahren. Ich bin total unzufrieden. Natürlich, es können objektive Gründe dafür existieren.
Und das war's mal wieder für heute. Wir wünschen Herrn Koppeland ein schönes Jubiläum und für die Zukunft viel Glück und Erfolg. Vom Mikrofon verabschiedet sich Olaf Barth.
Sie hören Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci